Eine neue Woche fängt an und wir haben auch eine neue Folge Bases Loaded Podcast. Ihr merkt, die Intro fehlt. Was sagt uns das? Niklas ist nicht dabei, aber ich habe wen anders mitgebracht. Hi Lukas.
Hallo. In alter Frische, sagen wir mal so. Genau, lange nicht mehr gehört. Genau richtig zu Crunch-Time bin ich mal wieder dabei. Freut mich sehr.
Noch ins Postseason-Roster gerutscht. Die Wildcard-Round ist gelaufen. Die hast du wahrscheinlich sehr entspannt verfolgt als Phillies-Fan, nehme ich an.
Ja, wir haben uns gerade schon ein bisschen drüber unterhalten und da habe ich dir gesagt, dass ich ehrlich gesagt die Wildcard-Round gar nicht geschaut habe, bis auf, ich glaube, es war das erste Spiel der Tigers gegen die Astros. Da war ich mit den Jungs von meiner Mannschaft ein Trinken abends und da haben wir nebenbei das Spiel laufen gehabt, aber dementsprechend habe ich auch nicht so viel mitbekommen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil ich wurde gestern Nacht belohnt für meine, ich sag mal, eine Woche ohne Baseball, während die Wildcard Round lief und habe immer noch Bluthochdruck, ehrlich gesagt, von dem Spiel der Phillies gegen die Mets.
Wir wollen aber noch nicht in die Divisionals springen. Sparen wir uns auf. Wir wagen noch einen kleinen Blick zurück in die Wildcard Round. Ja, das war der kleine Teaser. Und ich wette mit dir, in der Serie wirst du nicht nur einmal noch Bluthochdruck haben. Ich glaube, die wird uns alle noch mindestens zwei weitere Male entertainen. Rückblick. Wildcard Round. Du hast sie nicht quasi am Bildschirm verfolgt, aber medial nehme ich dennoch an, dass du dabei warst. Hast du so einen Moment der Woche, einen Moment der Wildcard-Round?
Also generell, und ich habe es auch gerade schon angesprochen, es sind einfach die Tigers. Wir haben es diese Saison schon durchgehend immer mal wieder erwähnt, Go Tigers. Und es hat sich bis heute durchgezogen. Ich glaube, gerade durch unseren Support vom Bases Loaded Podcast haben die Tigers es überhaupt bis hierhin geschafft.
Was Grimace für die Mets ist, sind wir für die Tigers?
genau richtig. Das ist jetzt mal mein Hot Take. Ich kann mich noch an die erste Folge der Saison erinnern. Irgendwann im April oder März muss es gewesen sein. Aufmerksame Zuhörer werden sich erinnern oder können gerne nochmal zurück in die Zeit sozusagen, wo Niklas es gecallt hat mit seinem Spruch Go Tigers. Und wie gesagt, der rote Faden hat sich durchgezogen. Damit hat, glaube ich, niemand gerechnet. Oder ich weiß nicht, außer du sagst mir jetzt gleich, ja, du hast von Anfang an darauf getippt. Aber ehrlich gesagt, die wenigsten, mit denen ich gesprochen habe, hätten einen Cent auf die Tigers gesetzt. Und das ist für mich wirklich der Moment der Woche, die Story der Saison und wahrscheinlich noch des Jahrzehnts, dass dieses Team es mit den Spielern so weit geschafft hat.
Ich muss dir was sagen. Es gibt sogar jemanden, der auf die Tigers getippt hat. 2-0, der es exakt vorhergesagt hat. Den kenne ich und den kennst du sogar auch. Liebe Grüße an Niklas an der Stelle.
So. Ich ja gut, das war jetzt in der Runde, ne?
Ja, ich habe meinen Astros Hype Train bis zum Ende geridet, quasi bis zur Endstation. Und dann kam das bittere Erwachen für die Astros.
Ja. Zum ersten Mal seit, ich glaube, korrigiere mich, falls ich falsch liege, 2013, dass sie nicht weiter sind?
Ich meine, das erste Mal 2016. Seit 2016, dass sie nicht in der Championship Series sind.
Genau. Und das Ganze dann auch noch mit einer Niederlage gegen die Tigers, die, also ich habe es ja gerade schon gesagt, die man von, also am Anfang der Saison wahrscheinlich abgeschrieben hätte. Ich glaube, sie sind ganz gut in die Saison gestartet, hatten dann aber einen ziemlich großen Cold Stretch und sind dann eigentlich erst ab Mitte, Ende August nochmal wiedergekommen und stehen jetzt, wie gesagt, da, wo sie aktuell stehen. Genau, aber vielleicht, bevor wir in die Tigers nochmal reinsprechen oder tiefer reinsteigen, so meinte ich, erzähl uns doch mal, was das dein Moment der Woche war.
Ja, ich wollte noch mal, ich habe noch mal ein paar Fun Facts mitgebracht.
Ah ja, okay.
Das letzte Mal, als die Astros es nicht in die American League Championship Series geschafft haben, ne, war Obama Präsident. Jackson Churio war 12 Jahre alt. Taylor Swift hat gerade ihr Album 1989 released. Ein bisschen Swift-Content darf natürlich nicht fehlen. Das neueste iPhone war das iPhone 7. Die Broncos, ich weiß nicht, inwieweit du im Football-Game drin bist, die Broncos waren amtierender Super Bowl-Champion mit Peyton Manning damals. Und Aaron Judge war Rookie. Ja, gut. Sieht man mal, was wir da für eine Zeitspanne an Astros-Dynastie hatten, die jetzt nun durch die Detroit Tigers beendet wurde. Ja.
Ja.
Schon verrückt, ne? Und auch eine tolle Storyline, dass es jetzt der Ex-Trainer der Astros war, der die Astros in der Wildcard-Round aus den Playoffs kickt. Als wäre genau. Die MLB scripted.
Als wäre es scripted. Da gibt es ja auch einige Leute, die das tatsächlich behaupten. Ja, AJ Hinch, ich weiß nicht, ob das wirklich mit reingespielt hat, dass er sein altes Team irgendwie noch kennt. Das war ja auch, glaube ich, der Manager, der damals hier in dem Skandal verwickelt war mit den Trommeln im World Series Game, wo da der große Cheat war. Und deswegen wurde er ja, glaube ich, auch ein Jahr gesperrt.
Ja, und dann...
Genau, und jetzt, ja, ich weiß nicht, ob er wieder faule Tricks angewandt hat, die nur keiner rausgefunden hat. Einmal schuldig, immer schuldig, also nicht schuldig, aber ja, scheint ja ein kleines Gen für Cheaten zu haben. Aber nein, I don't know, keine Ahnung, ich will jetzt hier keine Gerüchte natürlich verbreiten.
Ich wollte gerade sagen,
also hast du
nähere Informationen?
Natürlich nicht. Es war, glaube ich, einfach nur eine gute Leistung der Tigers. Lassen wir das dabei.
Glaubst du, AJ Hinch baut jetzt bei den Tigers eine neue Dynastie auf? Oder ist das einmalig und dann sehen wir die Tigers erstmal ganz lange nicht in der Postseason?
Das kann man ja immer super schwer sagen. Es kommt ja auf so vieles drauf an, wie jetzt dann vielleicht generell, wie überhaupt die Postseason noch weiter verläuft. Ne? Es könnte ja theoretisch auch dann doch leider in dieser Runde wieder Schluss sein. Das können wir leider nicht voraussehen. Und ja, es kommt auch so ein bisschen auf den Winter an und die Trades, die vielleicht gemacht werden. Also so ein Javier Baez zum Beispiel, den sehe ich jetzt nicht als Erfolgsgarant, auch nicht im nächsten Jahr.
Er lehnt sich aber weit aus dem Fenster.
Nächstes Jahr unterhalten wir uns wieder und dann heißt es Javier Baez tritt beim All-Star Game an oder so.
Dann diskutieren oder wir MVP wahrscheinlich darüber. Der Saison. Kommen wir zu meinem Moment der Woche. Du hast es ja gerade schon angesprochen. Mein Moment der Woche war aus der Mets-Brewers-Series und zwar, ich weiß nicht, du hast es ja nicht gesehen, hast ja schon vorab gesagt, ich weiß nicht, ob Niklas es noch für Insta findet, war der Hustle von Iglesias, der Mets, zur First Base und ich finde, also dazu natürlich Postseason, da läuft jeder nochmal schneller, er slidet Kopf voran zu First Base.
Nein.
Ist jetzt erstmal nichts super Außergewöhnliches vielleicht, aber schon. Aber man muss ja auch bei den Mets immer, finde ich, diese Gesamtstoryline betrachten. Die kommen zu den Brewers nach Milwaukee, haben vor weniger als 24 Stunden vor einen Doubleheader in Atlanta gespielt. Und ab diesen Hustle zur First Base hatte, glaube ich, jeder das Gefühl, die Mets sind da. Die Mets, mit denen, egal was das jetzt für Reisestrapazen waren, egal was das für ein, ja, was das für Mindset bedarf, sich so schnell wieder auf eine neue Serie vorzubereiten. Sofort, also das hat mich sofort abgeholt, muss ich sagen. Und dieses ganze Mets-Roster, man fühlt nur Hype da bei den Mets. finde ich. Und das hat auch, das werden wir auch, wir werden ja noch über die Phillies-Serie sprechen, weil sich die Mets gegen die Brewers durchgesetzt haben in 3 Spielen. Und ich finde, das ist momentan einzigartig unter allen Teams. Also so ein Mindset, so ein Biss sehe ich bei keinem anderen Team als beim Mets.
Ey, und da muss ich sagen, ich bin 1 Million% bei dir. Und genau der Punkt war für mich auch der Punkt, also ich habe noch irgendwie mit ein paar Freunden so ein Tippspiel am Laufen und da habe ich komplett gegen die Mets getippt, weil ich dachte, genau aus dem Punkt, ne, die haben vorher eine schwere Serie noch spielen müssen und dann direkt direkt die Wildcard Series gegen die Brewers. Da dachte ich, die haben keine Chance. Also allein aus dem Grund. Und wir sehen es ja jetzt auch, du hast es gerade schon gesagt, wir sprechen da gleich noch detaillierter drüber, aber aus den Spielen gegen die Phillies, also müde sind die Jungs nicht, im Gegenteil. Die scheinen echt so was auszustrahlen, dass sie echt Bock haben, das Ding auch am Ende vielleicht noch zu holen. Natürlich hat man das immer, aber ne, mit den Strapazen im Nacken der letzten Wochen, Respekt.
Ja, und das ist ja auch nicht so, als wäre die Milwaukee-Serie jetzt irgendwie einwandfrei gelaufen. Die haben das zweite Spiel verloren. Und also man hat da, ich finde, jetzt schwanke ich schon wieder in diese Phillies-Serie ab, aber man hat das Gefühl, egal wie es steht, die Mets können jedes Spiel gewinnen. Oder irgendwann knallt es und die Mets sind da. Das ist einfach komplett irre. Und so war es auch beim letzten Spiel gegen Milwaukee, als Pete Alonso dann den Home Run schlägt zum Sieg. Und die schaffen einfach seit, ich will jetzt nicht Monaten sagen, aber mindestens seit Wochen schaffen die Mets Highlights für dieses Team. Und man sieht es bei Insta und Co. und bei MLB.com, MLB-TV, die schaffen einfach so positive Highlights. Auch, und das verkaufen die auch, also was heißt verkaufen, aber da sind die auch einfach super sympathisch bei. Ich weiß nicht, ob du das Lindor-Interview kennst nach der Brewers-Serie, wo er live on air sagt, ja, sorry, ich muss jetzt zum Foto und mit den Jungs feiern. Dann nimmt er sein Headset ab und rennt rüber und das Stadion ruft MVP und die feiern sich einfach, fahren zurück oder fliegen zurück, haben eine gute Zeit im Flugzeug, das wird auch irgendwie alles noch medial gecovert und landen dann im Philly und was sie im Philly machen, darüber sprechen wir gleich.
Genau. Nee, aber wie gesagt, also ich bin voll bei dir. Respekt, was da gerade abgerissen wird.
Ja, jetzt haben wir schon oft angeteased, dass wir über die Divisional sprechen wollen. Wir gucken aber nochmal kurz zurück, was ist sonst noch in der Wildcard-Round passiert. Also wir haben einmal gesagt, die Mets haben sich gegen die Brewers in 3 durchgesetzt. Die Detroit Tigers haben die Astros gesweept, wenn man so will, 2-0.
Ja.
Dann hatten wir noch das Duell.
Weitere Überraschungen haben wir noch, ne? Also sorry, ich wollte dir nicht vorgreifen. Aber
nee, mach doch ruhig.
Ich sehe jetzt hier gerade, also wir haben über die Tigers gesprochen, aber wenn wir über die Tigers sprechen, dann müssen wir auch genauso über die Kansas City Royals sprechen. Denn auch da, also hätte glaube ich, also ja, okay, sie hatten glaube ich ein ganz gutes Stretch über die Saison hinweg. Aber auch dass es bis zu diesem Punkt kommt, dass sie jetzt in der Divisional Series gegen die Yankees stehen. Auch da hätte, glaube ich, genauso wenig jemand mitgerechnet, behaupte ich jetzt einfach mal so. Und die haben einfach mal so die Orioles mit Gunnar Henderson, Adley Rutschman und so weiter und Co. Auch ebenfalls weggesweept und stehen jetzt in der Serie gegen die Yankees. Also 2 Überraschungen in den Wildcard-Runden, das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, du kannst ja auch sehen, wie Niklas und ich getippt haben, wenn du es nicht gehört hast. Wir haben beide auf die Orioles getippt, haben aber auch beide in unserer Preview gesagt letzte Woche, dass wir es sehen, dass die Royals ein Spiel oder Spiele gewinnen können, wenn sie das Pitching-Duell gewinnen, weil da der Vorteil klar auf ihrer Seite war. Also vom Hitting her finde ich auch weiterhin, dass die Royals es schwer haben werden in der Postseason, aber vom Pitching her werden die Duelle Reagans gegen Burns und Lugo gegen Eflin. Und spätestens Spiel 2, Lugo gegen Eflin, war ein Mismatch eigentlich, weil Lugo eigentlich in Anführungsstrichen, beide haben dann im Endeffekt sehr gut gepitcht, aber Seth Lugo war für mich auf dem Papier schon der stärkere Pitcher. Und Reagans hat sich in Spiel 1 so sehr gestreckt, dass er gleich auch mit Corbin Burns war, sodass das Game on the Mound gewonnen wurde, würde ich sagen.
Ja, also generell, ich sehe hier gerade nochmal Reagans mit 6 scoreless Innings. 8 Ks, das ist gut, würde ich sagen, aber jetzt auch nicht herausragend, zumindest so, wie ich es jetzt hier gerade auf dem Papier sehe. Aber dahingegen dann Corbin Burns mit 8 Innings Pitch, was schon ziemlich krass ist für einen Starter, darin aber nur 3 Strikeouts. Also, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber das deckt sich mit dem, was du gesagt hast, ne? Also, da frage ich mich, warum lässt man einen Burns im Spiel für 8 Innings, wenn er nur 3 Strikeouts schafft?
Ja. Das und, ist eine gute Frage.
Dabei dann aber 5 Hits, also ist jetzt auch nicht so, dass sie ihn in der Offense komplett zerstört haben. Das Spiel ging ja am Ende auch nur 1-0 aus, Spiel 1 der Serie. Aber ja, da frage ich mich jetzt so, wie gesagt, wenn ich das jetzt hier einfach nur sehe, ohne das Spiel geschaut zu haben, was da los ist, warum man ihn nicht früher runtergenommen hat. Aber das sind Fragen, die können wir so sowieso ohnehin nicht beantworten.
Das steckt ja nie drin.
Genau, aber auch Spiel 2, also super knapp, ne? Ich sehe es jetzt hier, ja. 2-1 für die Royals. Es scheint wirklich so, dass sie sich gestretcht haben, alles gegeben haben. War jetzt aber kein, also ich sehe jetzt kein 8-0 weggefegt oder dass sie die Orioles 8-0 weggefegt haben oder so.
Ja. Aber das war so ein, also das deckt so ein bisschen unsere Einschätzung von letzter Woche. Da haben wir auch mal gut predicted und nicht nur völlig daneben. Wir haben gesagt, dass die Royals eher weiterkommen, wenn es 2 oder 3 Low-Scoring-Games werden. Also in einem 8-9 oder 10-7 oder so habe ich sie nicht gesehen. Wurde es am Ende dann ja auch nicht. Und sie haben ihr bestes Szenario für sich quasi gefunden, um einfach in die Divisionals einzuziehen. Und ja, Baltimore nach dem Sweep letztes Jahr gegen die Rangers, jetzt auch gegen die Royals verloren mit Heimvorteil. Das wird knusprig in der Offseason, glaube ich. Mit dem Roster erwartet man ein wenig was anderes.
Das stimmt. Andererseits muss man natürlich den Orioles auch noch zugute halten, dass sie super viel Talent in der Organisation haben. Ja, also ich glaube, die haben wirklich mehrere Top-Prospects, die in den nächsten Jahren, glaube ich, super einschlagen werden, wenn man sie jetzt nicht irgendwie wegtraden sollte. Aber ja, ist natürlich schade für das Team jetzt aktuell. Ich glaube, man hätte jetzt auch schon den Anspruch gehabt, weiterzukommen mit dem Team, vor allen Dingen gegen die Royals. Wir haben es gerade schon angesprochen. Aber ich sehe jetzt nicht, dass sie die nächsten Jahre unbedingt einbrechen, sondern im Gegenteil eher noch besser werden und Potenzial haben.
Genau. Kommen wir dann zum letzten Spiel, würde ich sagen, oder? Hast du noch was anderes
auf dem Herzen? Was du dir bestimmt angeschaut hast, ja. Mit Padres-Beteiligung.
Ganz genau. Und es ist so, wie ich vorher gesagt habe, beziehungsweise wie Niklas auch vorher gesagt hat, die Padres waren glasklarer Favorit in dem Spiel. Nicht nur wegen des Head-to-Head-Vergleichs, sage ich mal, sondern auch wegen der Reisestrapazen, die Atlanta ja aufgrund der geografischen Lage San Diegos zu Atlanta hin noch ein wenig mehr belastet haben sollte als die Reise der Mets nach Milwaukee.
Weil du das gerade ansprichst, das hatte ich gerade schon im Kopf, wo ich mir überlegt habe, ob die Mets sich das vielleicht sogar ein bisschen so hingelegt haben.
Ja, also
weißt du,
San Diego ist schwierig,
weiter zu traveln als Milwaukee.
Aber meinst du, die wären im zweiten Spiel, wenn es umgekehrt wäre, also die Seeds getauscht von den Padres und von den Brewers, wären die Mets im zweiten Spiel mit voller Kapelle aufgetreten, um da das 2-0 quasi gegen Atlanta zu schaffen, damit sie dann zu den Brewers können? Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine reine Business-Entscheidung. Egal, wohin geflogen wird, wir nehmen im zweiten, wir haben das erste Spiel gewonnen im Doubleheader, wir sind safe in den Playoffs, jetzt gucken wir, dass wir uns ein bisschen schonen, weil morgen geht's weiter.
Okay, ja, kann sein, ne? Weiß man nicht.
Wenn ich die Wahl hätte, wenn ich die Wahl hätte als Team, hätte ich auch lieber gegen Milwaukee gespielt als in San Diego. Da, ja,
das stimmt.
Da hast du schon recht. Ja. Aber kommen wir nochmal zu den Padres. Die Padres haben es zum Glück in zwei geschafft. Also es ging kurz und schmerzvoll, wenn man an Joe Musgrove denkt. Der ist nämlich raus mit einer Tommy John Surgery, was die Rotation der Padres ein wenig schwächt, jetzt auch mit Blick auf die Divisionals. Sie dürfte zwar tief genug sein, aber Joe Musgrove wäre ein Chip, den hätte ich gerne gegen die Dodgers gehabt.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Was bleibt sonst noch hängen aus Padres Sicht? Michael King mit einem sehr, 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 sehr guten Postseason-Debüt. 7 scoreless Innings mit 12 Ks. So kann es weitergehen. Wow. Hoffentlich auch im nächsten Spiel gegen die Dodgers.
Ja, nee, also 12 Ks ist schon, sehr stark. Das muss man den Padres zugute halten. Und ich muss ehrlich sagen, und ich glaube, da hast du auch mit deiner Teamwahl voll ins Schwarze gegriffen. Die, bei den Padres sehe ich einen sehr ähnlichen Spirit wie bei den Mets. Das ist auch so ein bisschen, fühlt sich an wie so eine Welle. Die Spieler sehen, weiß nicht, super, also glücklich sowieso, aber weißt du, was ich meine? Wenn die Padres jetzt mal gewinnen und auch wenn die Mets mal gewinnen, du hast gerade die Story mit Lindor zum Beispiel angesprochen, dann, wenn man sich da mal die Bilder anguckt, denkt man einfach, ey, da herrscht eine richtig geile Stimmung, ein richtig geiler Spirit. Wenn jetzt die Dodgers zum Beispiel mal gewinnen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Es ist natürlich bei den Dodgers zum Beispiel immer so ein bisschen, wird natürlich erwartet, dass sie mal gewinnen. Aber vielleicht weißt du, was ich meine, oder wirst mir wahrscheinlich recht geben, dass da irgendwie kommt da was rüber, sage ich mal.
Ja, ich finde auch, dass sich bei den Padres was entwickelt hat, so was das Teamgefüge angeht. Und man spricht ja immer von so platitüdenhaft von starkem Zusammenhalt etc., aber ich finde einfach, die haben auch dieses Mindset und diesen Biss und dabei diese gute Laune und diese Leichtigkeit, und die Mischung ist halt ultra schwierig zu bekommen. Und rein vom, also ich werfe jetzt mal alles weg, für welches Team ich bin etc., objektiv hätte ich schon gerne mal Padres gegen Mets gesehen in der Championship Series. Auch wenn die, wahrscheinlich, wenn die größeren Stars bei den Phillies gegen den Dodgers spielen würden. Aber warten wir mal ab. Jetzt sind wir schon so ganz leicht in die Divisionals geslidet. Wollen wir jetzt richtig reingehen?
Ja, lass mal richtig headfirst in die nächste Runde sliden.
Sehr schön. Also den Iglesias.
So wie Iglesias an 1. Das muss ich mir angucken. Also. Wild. Ich habe das noch nicht so oft gesehen, ehrlich gesagt. Schon mal gesehen, aber nicht so oft. Ja, sorry, jetzt bin ich wieder abgedriftet. Let's go. Nächste Runde.
Willst du mit deinen Tigers starten?
Ich starte sehr gerne mit meinen Tigers. Genau, die spielen gegen die Guardians, wobei die Guardians den Heimvorteil haben. Jetzt bin ich gerade nicht im Schedule, aber ich glaube, heute Abend müsste das erste Spiel sein. Genau, die Guardians haben...
Das zweite Spiel.
Das zweite Spiel. Okay, dann habe ich wieder was verpasst. Man kann ja auch, ich kann ja nicht alles gucken.
Phillies-Fans steigen echt spät in der Postseason.
Meine Güte. Ich habe es doch heute Morgen noch gesehen, dass die Guardians Spiel 1 gewonnen haben.
Ja.
Ja, Schande auf mein Haupt. Genau, jetzt habe ich den Faden verloren, Kevin.
Soll ich dir ein wenig unter die Arme greifen? Die Guardians haben gegen die Tigers am Samstag gespielt, um, ich glaube, zu sehr freundlichen Zeiten hier aus Deutschland gesprochen. Ich glaube, um 19 Uhr, 18, 19 Uhr. Und die Guardians haben ein erstes Statement gesetzt. 5-0 im ersten Inning, 7-0 im gesamten Spiel. 5-0, glaube ich, ohne ein Out sogar. Und ich frage mich jetzt, die Tigers waren jetzt lange auf diesem Hype-Train. Es lief ja gefühlt, seit 3 Wochen läuft es für die Tigers. Immer bergauf, es geht immer weiter. Man sweept, man fährt nach Houston, sweept die Astros. Und jetzt ist so der erste Schlag in den Nacken. So ein richtig schöner Schlag in den Nacken.
Findest
du? Fährst du zu den Guardians? Und finde ich schon, weil sie offensiv auf mich sehr harmlos gewirkt haben. Und nicht mal, also ich finde, ohne eigenen Run zu verlieren und gar nicht in Schlagdistanz zu sein, ab dem ersten Inning ist für mich schon ein Schlag in den Nacken. Wie schätzt du die Tigers da ein? Kommen sie, also glaubst du, die können sich zurückfighten oder ist die Tiger-Story jetzt vorbei?
Nein, ich denke, also noch ist nichts entschieden. Wir haben es jetzt, und auch da will ich jetzt nicht allzu viel vorweggreifen, aber wir haben es in den anderen Serien auch gesehen, dass man auch genauso gut zurückkommen kann. Das war jetzt ein Schlag in den Nacken. Ja, da gebe ich dir recht. Wenn sie jetzt das Game 2 gewinnen, dann sieht die ganze Sache schon wieder anders aus und da steht es 1-1. Also vielleicht habe ich morgen eine andere Meinung. Aktuell, Stand jetzt und heute sehe ich, dass die Tigers auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen können, klar.
Was glaubst du denn? Gewinnen sie Game 2? Weißt du, wer startet für die Tigers? Tarik Skubal.
Genau. Ich würde es jetzt nicht von ihm abhängig machen, ehrlich gesagt. Ist natürlich so ein bisschen das Ass im Ärmel der Tigers. Ich glaube an einen Sieg der Tigers, natürlich. Aber wir werden sehen, mein Gott. Du glaubst, es ist jetzt schon entschieden.
Nee, ich glaube, also nicht, dass es schon entschieden ist. Ich glaube aber, das ist für mich das entscheidende Spiel in der Serie.
Ja. Da gebe ich dir auch hundertprozentig recht. Ich glaube, wenn man jetzt 2-0 zurückfällt, dann wird es extrem schwer. Und dann sehe ich auch nicht, dass die Tigers genau diesen Spirit haben, den ich den Padres und den Mets zum Beispiel auf jeden Fall zuschreiben würde. Weil da, glaube ich, wird es dann hinten raus auch in der Rotation zum Beispiel schwer und generell im Lineup. Von daher, deswegen habe ich gesagt, ne, wir werden morgen, glaube ich, mehr wissen.
Ja, ich bin gespannt. Also unabhängig davon von der Systematik, dass das zweite Spiel, dass man das zweite Spiel auf gar keinen Fall verlieren sollte, wenn man das erste schon verloren hat, ist es für mich auch doppelt wichtig, weil das der Start von Tarik Skubal in der Serie ist. Und das ist das größte Mismatch, womit die Tigers den Guardians begegnen. Und ich glaube, und das ist, glaube ich, auch für den Kopf wichtig, dass du weißt, mit Tarik gewinnen wir die Spiele.
Ja, bin ich 100% bei dir.
Und darum, glaube ich, ist es sehr wichtig und, weiß ich nicht, Skubal pitcht ja wie vom anderen Stern. Wenn nicht heute, wann dann, Tigers? Also dann muss es kommen. Kleiner Sidefact noch, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, für die Guardians startet Matthew Boyd. Der war 8 Jahre bei den Tigers und war in seiner Rolle so ein bisschen der Mentor für einen gewissen Tarik Skubal.
Ah, okay. Das wusste ich nicht. Nee. Ja, doppelt spannend.
Ja, finde ich, ist ein schöner Side-Fact. Ne? Wette, 8 Jahre bist du dann da, jetzt kommen die Tigers in die Playoffs und jetzt triffst du auch noch auf die Tigers.
Ja, da kommt alles zusammen. Cool.
Ja. Weil heute die American League erstmal dran ist, würde ich sagen, bleiben wir auch in den Divisionals erstmal in der American League, oder?
Können wir gerne so machen.
Und heben uns die zwei Knaller-Serien. Vielleicht auch was anderes. Empfindest du, vielleicht ist das auch subjektiv von mir, aber auch schon in der Wildcard-Round finde ich die Playoffs in der National League um Vielfaches geiler als in der American League.
Ja. Auf jeden Fall kann man ja sowieso, ist ja ein bisschen eine Grundsatzdiskussion, ob die National League nicht ohnehin besser besser aufgesetzt ist mit den Teams und den Spielern, die da spielen. Aber ja, allein auf dem Papier, die Namen der Teams, Royals gegen Yankees, du hast ein Überraschungsteam, was eigentlich eher der Underdog ist. Genauso war es auch schon bei den Tigers gegen die Astros, mit den Tigers und Guardians. Ich gehe jetzt nur nach den generellen Teamnamen. Hat man vielleicht so ein bisschen eher gleichwertiges Matchup. Aber genau, da ließ sich auf jeden Fall so Mets gegen Phillies oder Padres gegen die Dodgers tausendmal geiler.
Vielleicht auch da gerade, weil da noch die Rivalitäten so mit reinspielen. Vielleicht genau, ist das auch der große Push. Aber weiß ich nicht, in der American League sind schon, bis auf die Yankees würde ich sagen, sind das 3 Small Market Teams, ne?
Also Guardians. Aber ich meine, hätten wir jetzt die Orioles gegen die Yankees gesehen, dann würden wir wahrscheinlich schon wieder anders reden.
Ja.
Also das ist, glaube ich, einfach wirklich so ein bisschen auch der Fakt, dass du gerade diese 2 Underdogs hast mit den Royals und den Tigers.
Ja, das stimmt. Jetzt hast du die Serie ja schon angesprochen, dann können wir auch direkt reinsliden. Die Royals spielen gegen die Yankees. Die Yankees haben den Heimvorteil und haben ihn auch direkt im ersten Spiel genutzt, oder?
Genau, Spiel 1 ging 6-5 für die Yankees aus. Die Royals haben ja anfangs erst geführt. Dann haben die Yankees mal geführt, also war so ein bisschen so ein Schlagabtausch. Aber die Pitcher der Royals, und das hat, glaube ich, auch so ein bisschen am Ende den Sieg gekostet, haben sage und schreibe 8 Walks geworfen. Und das ist tatsächlich ein Season High. Und wie gesagt, ich glaube, das darf natürlich nicht passieren. Nicht in so einem Spiel von so einer Wichtigkeit, sage ich mal. Und von daher fand ich jetzt, hat man sich gut geschlagen. Aber wie gesagt, leider dann im Pitching irgendwie das Spiel aus der Hand gegeben. Was auffällig war, dass keiner der Superstars, ich sag mal Judge oder Bobby Witt, einen Hit gelandet hat. Aaron Judge 0-4 und Bobby Witt 0-5. Das hoffe ich dann
überrascht.
Auch. Und da sprechen wir auch wieder von also ein bisschen der Qualität dieser Serie gegenüber vielleicht den Serien in der National League. Hoffen wir doch mal, dass sich das im nächsten Spiel noch mal ändert.
Ja, mich wundert, dass das Ergebnis an sich, 6 ist jetzt auch nicht, wer weiß, was für ein Highscoring-Game 6-5, aber die Royals haben mal wieder Runs gescored. So. Das finde ich, also im Vergleich zu Wildcard-Round und im Vergleich zu so den letzten Spielen, die wir in der Regular Season von den Royals gesehen haben, war es ja auf der offensiven Seite eigentlich Bobby Witt Jr. und Gott, die für Runs gesorgt haben. Jetzt ist es aus Royals-Sicht gesprochen, macht mir das erste Spiel beim Hitting vielleicht eventuell, also beim ich dann nicht mal aufs Hitting gehen, weil das ist mir dann wieder zu speziell oder zu tief, macht mir das allein vom Scoreboard her Hoffnung, dass es vielleicht mehr Runs geben könnte, perspektivisch. Aber auch da ist das für mich wieder eine Serie mit den Royals, wo die Royals nur über ein sehr, sehr starkes Pitching gewinnen können. Weil wenn also Hitting-wise mit Judge und Soto und wenn dann noch 1-2 andere in Fahrt kommen, Torres, Wells, Stanton, ich glaube, dann können da Spiele in der Serie auch komplett explodieren in Yankees Richtung.
Ja, ich meine, was man bei den Yankees natürlich dazu sagen muss, was mir zumindest durch die Highlights, die ich gesehen habe, sehr aufgefallen ist, war die Defense. Also da waren ja zum Teil, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, ob die schon irgendwie in der World Series gedanklich waren oder auf dem Weg nach Hause, aber da waren ja manchmal Böcke dabei, dass sie den Ball nicht irgendwie vernünftig ins Infield bekommen haben, aus dem Outfield und so. Also das muss besser werden, vor allen Dingen bei einem Team von dem Kaliber.
Ja, definitiv. Ja. Aber hast du gesehen, Verdugo ist aufgewacht mit seinem Sliding Catch.
Habe ich, glaube ich, auch gesehen, ja.
Der gerät ja, weiß nicht, der ist ja so in der Kritik, auch was sein Hitting angeht. Ja. Aber jetzt scheint er, weiß nicht, aufgewacht zu sein. Schön für ihn. Mal gucken, ob er es halten kann. Ja. Spiel 2 ist jetzt auch heute Nacht, glaube ich, ne?
Genau, und da haben wir dann, weil du es gerade auch angesprochen hast, einmal Carlos Rendon und Cole Reagans, der ja auch gerade schon unser Thema war, als Matchup, denke ich, würde ich jetzt mal als gleichwertig bewerten, beziehungsweise wenn Reagans so weitermacht, dann sehe ich da vielleicht sogar ein bisschen den Vorteil bei den Royals, was das Pitching angeht. Aber wie gesagt, also ich glaube, das kann man wirklich runterbrechen, sage ich mal so. Bei KC muss einfach das Pitching besser werden als im Spiel 1. 8 Walks, damit gewinnt man keine Spiele. Und bei den Yankees, also Judge muss anfangen zu treffen, und die Defense muss irgendwie mal, da muss es mal Klick machen.
Was glaubst du, wer kommt weiter? Oder heben wir uns das für den Schluss auf? Komm, wir heben uns das für den Schluss auf.
Jetzt hast du mich gefragt.
Jetzt habe ich dich gefragt, ne? Ja, komm, dann hau raus.
Generell, also ich sage die Yankees, aber ich würde das gerne begründen.
In wie viel? Wie viele Spiele brauchen die Yankees dafür?
Boah, da müsste ich mal gucken, was ich habe ja auch ein Tippspiel am Laufen, was ich da gesagt habe.
Ja, aus dem Bauch heraus.
Wahrscheinlich in 4. Das finde ich doch jetzt mal raus. Gib mir eine Sekunde. Ich habe gesagt, Yankees in 3. Jetzt nach Spiel 1 würde ich wahrscheinlich eher in 4 sagen. Ich glaube, 1-1 würde ich den Royals zutrauen. Ich glaube auch vor allen Dingen hinten raus. Also wie gesagt, wenn man in der Defense einfach ein bisschen mal sein Shit zusammenkriegt, Judge wird auch noch wieder warm werden, hoffe ich mal, dann darf man da eigentlich nicht verlieren.
Vor allem mit den Ansprüchen der Yankees darf man da auch eigentlich nicht verlieren.
Genau.
Also das geht nicht, ich glaube.
Aber ich würde das gerne noch eben ganz kurz sagen, ich würde super gerne sehen, wie die Royals die Welle weiterreiten und irgendwann ja, dann hoffentlich in der nächsten Runde auf die Tigers treffen. Das wäre krass.
Boah. Also wer darauf gewettet hat, dass im American League
das wäre Baseball-Romantik pur.
Zumindest, wenn man es mit den Tigers und mit den Royals hält. Aber gut. Also kommen bei dir die Tigers weiter gegen die Guardians?
Ja. Und zwar in 4.
Tigers in 4. In 4 sogar. 4. Dann bin ich gespannt. Dann haben wir die American League ja quasi abgefrühstückt, oder?
Genau, außer du möchtest noch deinen Tipps abgeben. Wo wir schon dabei
sind. Ich gehe mit dem Favoriten. Ich sage, die Yankees gehen weiter. Ich glaube, die Yankees haben einfach. Ja, ich sag mal, die Yankees gewinnen in 3 und sweepen die Royals. Und die Tigers werden heute gewinnen, aber die Serie im 4 verlieren.
Alright.
Ja, ab geht's. So, du hattest gestern Bluthochdruck.
Immer noch.
Das immer noch.
Das hält bis heute an und ich weiß nicht, ob das noch weggeht. Ehrlich gesagt.
Ich dachte, Samstag hattest du das auch schon. Nimm uns doch erstmal mit in den Samstag.
Ja.
Von welcher Serie überhaupt?
Wir sprechen von der Serie Mets gegen Phillies. Bei den Phillies Heimvorteil im Hexenkessel, sage ich mal, im Citizens Bank Park, wo ja immer absolut gute Stimmung herrscht. Obwohl, man muss es vielleicht ein bisschen einschränken, es herrscht gute Stimmung, solange die Phillies führen oder zumindest den Sieg kriechen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich auch schon mal gesehen, wie dann alle im 6. Inning aus dem Stadion strömen. Aber ich fange mal ganz vorne an. Zach Wheeler startete für die Phillies. Der hat ja eine absolute Bombensaison hinter sich und hat genau da angeknüpft, wo er in der Regular Season auch aufgehört hat. Mit 9 Strikeouts in am Ende 7 Innings pitched, konnte er nur einen Hit zulassen und daher die Mets lange in Schacht halten. Das war also auf der Pitching-Seite. Auch in der Offense ging es absolut furios los. Dritter Pitch des Spiels von Kodai Senga. haut Schwabomb einfach mal über den Zaun. Also da war, genau, da war die Lampe an, sage ich mal. Oder, ja, da dachte ich echt, ja, das wird ein richtig geiles Spiel, wir fegen die Mets komplett weg. So, also stand's, es war übrigens ein Solo-Homerun, stand's lange erstmal 1-0 für die Phillies. Im achten Inning war es dann aber natürlich wieder Mets-Time. Die kamen nochmal ja, als Late-Mets wieder aus den Untergründen hervor, sage ich mal so. Wie es ja auch
ja,
schon
gut, die hatten ja auch, Brewers war. Ich wollte gerade sagen, die hatten ja auch eine Anreise, ja. Die müssen ja erstmal ankommen. Das ist jetzt das, warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spiel on the road gewesen, ja. Ne? Das 6. Spiel in wie vielen Tagen? In sechs Tagen.
Also, ja. Also meinst du, mussten sich erstmal ein bisschen ausruhen?
Ja, man muss sich ja auch erstmal wieder daran gewöhnen, neues Spiel, gerade noch die Brewers geschlagen, jetzt ja, kommt man natürlich. Erstmal im Philly an, dann sieht man den Homerun von Schwarber und dann im achten Inning, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, was passiert im achten Inning? Der Mets-Vibe also, kickt in, glaube ich.
Genau, nachdem man sich ein bisschen ausgeruht hat, achtes Inning und so, saß man wahrscheinlich im Dugout und hat sich gedacht, hey, lass mal jetzt ankommen. Und genau, das achte Inning war dann Mets-Time und man hat einfach mal 5 Runs reingebracht. Ja, das war's dann. In der Offense der Phillies war gar nicht so viel los, bis auf den einen Homerun am Anfang des Spiels von Schwarber. Der war im ganzen Spiel 2-5, der Rest des Teams 3-27. Also es gibt ein Gefühl dafür, dass da nichts los war und die Mets dann einfach ja, aus den 5 Runs im 8. den Sieg eingeführt haben. Also letztendlich waren es im 9. da nochmal jeweils auf beiden Seiten ein Run, hat aber nicht gereicht. Die Mets holen sich Spiel 1 der Serie. So, Spiel 2 hat mir absolut den Rest gegeben. Gestern Nacht, ich habe es mir angeguckt, bis, ich glaube, 1 Uhr nachts. Ich wollte im 6. Inning schon ins Bett, weil es ging eigentlich genauso weiter, wie es im ersten Spiel geendet hat. In der Offense der Phillies war nicht viel los. Die Mets fingen auch irgendwann an zu treffen. Bis zum, ich glaube, es war das 6. Inning. Und jetzt müsste ich mir vielleicht nebenbei nochmal den Boxscore aufmachen. Erzähle aber auch gerne einfach so aus der Erinnerung. Und zwar waren es, glaube ich, Homeruns von... Oh, jetzt müsste ich lügen. Harper. Und da war man auf dem Scoreboard. Und die letzten 3 Innings, da konnte ich dann einfach nicht ins Bett gehen. Aufgrund dessen, dass es so spannend war, hatte ich auch keine Zeit mehr, mir Notizen zu machen.
Was?
Ja, also ich weiß gar nicht, was war dann der letzte Final Score? 7-6 war es, glaube ich. Jetzt habe ich hier einmal den Boxscore auf. Im 6. Inning haben die Phillies 3 Runs gescored und im 8. dann nochmal 3. Genau, sodass es dann letztendlich ausgeglichen war und das ganze Spiel lief letztendlich auf den einen Moment hinaus, als Trey Turner an 2 war, im 9. Inning und Nick Castellanos einfach mal einen Walk-off-Home-Run raushaut und dadurch das Spiel gewinnt.
Ja.
Also,
so ist es passiert.
Ganz ehrlich, Kevin, ich habe mich bis heute immer noch nicht von diesem Spiel letzte Nacht erholt, bin auch noch ein bisschen übermüdet.
Ist ja auch gar nicht so lange her. Aber was ich sagen muss, ich habe es auch gesehen. Und ich fand es ganz interessant, das Spiel ist ja diesmal anders geschwankt als das erste. Hier haben die Mets geführt, dann im 6. Inning stand es dann kam im 6. Inning kamen die Phillies stark zurück, dann stand es 3-3. Und dann hat der Kommentator sowas in Richtung gesagt, so jetzt haben die Phillies sich das Momentum des Spiels genommen. Und das nächste, was passiert im 7. Inning ist, dass die Mets sofort wieder die Führung übernehmen.
Ja.
Und dann kommen die Phillies im achten Inning wieder zurück, gehen in Führung. Genau, und dann sagt der Kommentator
so ein Hin und Her.
Und dann sagt der Kommentator wieder, die Phillies sind jetzt im Driver's Seat. Ne? Die sind, also laut Berichterstattung sind sie gefühlt seit dem sechsten Inning im Driver's Seat. Mhm. Und was machen die Mets? Sie gleichen aus im neunten Inning. Und weißt du, warum das so ist? Weil du gegen die Mets niemals im Driver's Seat bist, wenn die Mets so spielen. Da kann die, es gibt kein Momentum Change gegen die Mets. Das finde ich, ist genauso wie im ersten Spiel. Das ist egal, die spielen immer gleich. Egal, ob die zurückliegen, egal, ob die führen und egal, was auch passiert auf der anderen Seite. Die Phillies führen, ja, okay, dann gleichen wir aus. Die Phillies gleichen aus, ja, okay, dann führen wir jetzt. Und ich hätte das fände ich, wäre ein richtig geiles Spiel gewesen, weil die Phillies dann auf einmal auch erwacht sind für extra Innings. Aber das hättest du wahrscheinlich nicht ausgehalten. Ich fand das schön anzusehen.
Ich wollte im sechsten ja schon ins Bett gehen.
Ja.
Weil ich mir gedacht habe, ey, das wird nichts. In der Offense lief gar nichts. Also Inning 1 bis 5, da steht eine große, fette Null auf dem Scoreboard der Phillies. Und wie du es gesagt hast, es lief dann auf die letzten Innings hinaus und die Mets. Ja, also da würde ich dir vollkommen recht geben. Da ist aktuell kein Sieg sicher oder keine Führung sicher. Und weißt du, woran mich dieses Spiel gestern erinnert hat, aber auch genau das, was du gerade gesagt hast, an Spiel 2 der London Series. Entschuldigung, du warst leider nicht dabei. Aber da haben wir eigentlich genau das Gleiche gesehen. Dass die Mets in den letzten Innings, und da hat man ja für diejenigen, die das nicht verfolgt haben, auch die Mets gegen die Phillies gespielt. Und da war es eben genauso, dass in den letzten Innings die Mets nochmal gekommen sind und nochmal alles gegeben haben, obwohl man eigentlich damit nicht gerechnet hätte und sich dann auch den Sieg geholt haben.
Und jetzt springen wir nochmal, was war das? Mai, Juni, Anfang Juni, ne? Anfang Juni zurück. Ich kann mich noch an deine Prediction für die London Series erinnern. Da hast du ja, ich glaube, du hast nicht nur 2-0 gesagt, du hast auch gesagt, du wärst enttäuscht, wenn die nicht mit weniger als 6 oder 7 Runs Unterschied gewinnen würden. Und wenn man diese Mets von damals nimmt, ne? Wo man solche Predictions drüber rausgehauen hat. Und jetzt mal 3 Monate oder 4 Monate sind es ja mittlerweile her, 4 Monate in die Zukunft springt oder jetzt in die Gegenwart zurückspringt, dann ist das einfach eine Entwicklung, die, da kann man nur seinen Hut vorziehen, was man am Tiefpunkt in einer Saison für eine Culture gebildet hat als Team, die jetzt in die Postseason führt und gegen die Phillies, die, wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn man jetzt Head-to-Head vergleicht, würde ich sagen, die Phillies haben das viel bessere Roster.
Ja.
Aber die gleich auf erscheinen lässt, mindestens gleich auf.
Ja, auf jeden Fall. Es liegt alles an Grimace.
Grimace war da, die London Series war da. Es ist so viel passiert.
Genau. Gut, aber schauen wir gerne nochmal auf Spiel 3. Dort haben wir nämlich dann das Pitching-Matchup, also vielleicht noch kurz vorweg, steht jetzt natürlich dementsprechend 1-1 in der Serie und für die nächsten Spiele geht es dann jetzt nach New York. Genau, Spiel 3, da haben wir einmal Manea gegen Aaron Nola. Genau, Aaron Nola sucht gerade so ein bisschen aus den letzten Spielen zumindest seine Form, hat nicht ganz so souverän die Saison beendet, wie er sie vielleicht gestartet hat. Aber Fun Fact, hatte sein bestes Spiel der Saison im City Field der New York Mets. Also das, finde ich, ist ein gutes Omen für das, was uns dann erwartet im nächsten Spiel.
Aber weißt du, wann das war?
Nein.
Im Mai.
Ja gut. Deswegen sage ich, er hat die Saison gut gestartet.
Ich hoffe, die Erinnerungen sind noch. Ja, ich hoffe, die Erinnerungen sind noch sehr in seinem Hinterkopf, dass er da für sich anknüpfen kann im City Field. Ne?
Also meine Erlaubnis hat er. Genau. Aber auch Manea, also hat die Saison super gut beendet. Letztendlich ein 6-2-Rekord über die letzten 12 Starts mit einem 3,09 ERA. Also das ist ziemlich gut. Und auch Mark Vientos ist gerade super heiß. Hat mir auch ehrlich gesagt, wenn ich die Fanbrille abnehme, sehr gefallen jetzt im letzten Spiel. Und ist auch ja, so ein
besonders beim Hitting der Saison. Ne?
Ja. Genau.
Der war ja letztes Jahr war er ja auch schon im Roster, hat auch schon im Lineup, hat dann gespielt und dann Third Baseman ist ja bei den Mets Anfang der Saison oder in den ersten Monaten der Saison immer so eine Position gewesen, wo sie ja nie so richtig glücklich waren. Ne? Brad Beatty hat er ja gespielt. Vientos haben sie vor der Saison in die AAA geschickt. Ich weiß nicht, ob er sich da nochmal sammeln sollte. Er hat sich auf jeden Fall gesammelt und ist jetzt mittlerweile ja, 31 Spiele hat er in der AAA gemacht, bevor er im Mai oder Juni ins Lineup geholt wurde, ins Roster. Hat sich am Anfang noch abgewechselt auf Third Base, meine ich. Und jetzt ist er da komplett etabliert. Und auch der Nummer 2 Hitter, der Mets. Also keine unwichtige Rolle. Cinderella heißt jetzt Mark Vientos.
Nee, auf jeden Fall. Aber auch da, ich denke, es kann, oder die letzten Spiele haben das jetzt gezeigt, es kann in beide Richtungen gehen. Ich hoffe natürlich, dass es in Richtung meiner Fleece geht. Aber ey, da muss man ehrlich nochmal ein bisschen an der Offense feilen. Und es kann nicht einzig und allein ein Kyle Schwarber und vielleicht noch ein Bryce Harper richten, sondern da braucht es eben mehr, um die Mets wegzufegen. Das werden noch ganz schwere Spiele. Aber in Anbetracht der Zeit möchte ich jetzt nicht viel mehr Zeit für diese Serie wegnehmen, sondern über deine Padres und deine, also nicht deine, Niklas, Dodgers sprechen.
Abschließend noch, wer kommt weiter? Ja. Mets oder Phillies?
Phillies natürlich.
In,
gib mir eine Sekunde.
Ja, jetzt wirst du wahrscheinlich in 5 sagen, oder? Du glaubst nicht, dass die Phillies beide Spiele im City Field gewinnen.
In 4, habe ich gesagt.
Du glaubst, die Serie kommt nicht wieder zurück nach Philadelphia? Das glaube ich auch nicht.
Also das ist ja jetzt übrigens mein Tipp vor den letzten beiden Spielen gewesen. Das muss man dazu sagen. Aber das passt ja immer noch.
Ja. Ich glaube auch nicht, dass die Serie nochmal zurückgeht nach Philadelphia, weil die Mets eine riesen Party im City Field veranstalten wollen. Und darum sage ich auch Mets in 4.
Okay.
Aber traveln wir jetzt mal ein bisschen von der Ostküste an die Westküste. Da gibt es nämlich auch ein Spiel, das hat es in sich. Und ich weiß nicht, ob du das Conceded Game heute von heute Nacht schon gesehen hast, irgendwas gelesen hast, bei Insta was gesehen hast. Falls nicht, kann ich es dir nur wärmstens empfehlen, weil diese Serie besteht oder ist quasi pure Rivalität. Was ich im ersten Spiel, welches die Dodgers 7-5 gewonnen haben, schon so leicht angedeutet hat, dass es knistert auf den Rängen zwischen den Spielern, zwischen den Trainern, hat jetzt seinen neuen Höhepunkt gefunden oder seinen ersten Höhepunkt gefunden. Leider muss man sagen, da müssen wir gleich auch nochmal ernster drüber sprechen, leider auch durch Fehlverhalten der Dodgers-Fans. Aber eins nach dem anderen. Gerade habe ich ja schon angeteasert, Spiel 1, 7-5 für die Dodgers mit einem Otani-Debüt, wie es standesgemäß ja nicht sein könnte, oder?
Ja, genau, also Otani-like, direkt einfach mal in sein allererstes Postseason-Spiel gestartet mit einem 3-Run-Home-Run.
Hast du die Pressekonferenz von ihm vorm Spiel gehört zufällig? Also er saß da wieder, ich kann das kurz erklären, er saß da wieder mit seinem mit seinem Dolmetscher und wie es halt üblich ist und dann wurde er gefragt, ob er vor seinem Postseason-Debüt nervös sei. Und bevor der Dolmetscher ihm das übersetzen konnte auf Japanisch, hat er auf Englisch geantwortet, nein. Ja, und dann kommt er raus und liefert ab. Ja. Das, was bleibt noch?
Wo du das gerade sagst, sorry, da möchte ich nochmal kurz drüber sprechen. Klar, ich glaube, also viele auch spanisch sprechende Spieler haben unter anderem auch Dolmetscher am Start, einfach damit nicht sowas passiert wie bei, ich habe gerade den Namen nicht paraden und nicht das Team, aber es gab den einen Kollegen diese Saison, der irgendwie was aufgrund von nicht mangelnden, will ich nicht sagen, aber vielleicht nicht perfekten fließenden Englischkenntnissen was gesagt hat, was falsch interpretiert wurde.
Auch Lopez von den Mets.
Eingehen. Genau, sehr gut, danke.
Als die Mets noch keine Culture hatten.
Ja, genau, vielleicht war das auch der Knackpunkt. Es war gar nicht Grimms, es war Jorge Lopez. nee, genau, aus solchen Gründen haben einige Spieler eben diese Dolmetscher am Start. Aber ein Otani muss doch mittlerweile trotzdem ein bisschen Englisch sprechen, oder?
Ja, ich glaube, der wird auch ganz normal Englisch sprechen, ehrlich gesagt. Also würde mich schwer wundern, wenn nicht. Der ist ja jetzt im wievielten Jahr hier?
Siebten? 6 oder 7 hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, hätte ich jetzt aus dem Bauchgefühl gesagt. Und ich denke, der wird normal Englisch sprechen, aber will sich da, weiß nicht, will sich da keiner Gefahr aussetzen. Naja, absichern. Ja.
Denke ich auch. Okay, hätten wir das auch geklärt.
Ja, wie gesagt, Spiel 1 geht 7-5 für die Dodgers aus. Wir hatten Yamamoto versus Cease auf dem Mount. Beide Starting Pitcher waren ziemlich wackelig, finde ich. Haben jetzt keine überzeugende Leistung gebracht, was ich sehr schade finde aus Padres Sicht für Dylan Cease. Yamamoto hat jetzt schon das öftere Mal gewackelt in der Regular Season, ganz am Anfang schon in der Seoul Series. Mal gucken. Er ist ja noch Rookie sozusagen, wie er sich weiterentwickelt. Die Padres haben schnell geführt, 3-0. Dann wurde es durch Otani nochmal eng, beziehungsweise wurde es ausgeglichen. Dann haben die Padres erneut geführt, 5-3. Und da war der Punkt, wo ich dachte, weil die Padres haben einen sehr starken Bullpen, ich dachte, jetzt wird es ein Bullpen-Game und jetzt verteidigen wir die Führung bis zum Ende. Weil es extrem schwer ist, also da gibt es diverse Statistiken. Ich finde das, weiß nicht, im Podcast ist das, glaube ich, explizit dann vielleicht ein bisschen zu tief, um das so explizit zu nennen. Aber es gibt diverse Statistiken, wenn die Padres so eine Führung ab dem 5. und 6. Inning in den Bullpen geben, dass der dann zu, weiß nicht, X% verteidigt wird. Ja. Und davon bin ich dann auch ausgegangen, weil das so Pitching, Bullpen technisch, sehe ich da eine große Stärke beim Padres. Das ging diesmal aber nicht gut. Die Dodgers haben Weg gefunden, den Bullpen der Padres zu schlagen, der auch nicht on point war. Also Morejon war extrem wackelig. Und so führte das dann zu einem 7-5 für die Dodgers in einem Spiel, wo ich nachhinein sagen musste, das musst du nicht verlieren. Das verlierst du wahrscheinlich, weil die Dodgers solche starken Einzelspieler haben, die dann in den wichtigen Momenten so einen den Three-Run-Home-Run raushauen, der Spiel ausgleicht. Ich glaube, in vielen anderen Spielen hätte die Leistung der Padres gereicht. Aber es sind immer die Playoffs, ne? Das ist die Postseason. Und darum kann man den Sieg, finde ich, verschmerzen. Auch wenn er bitter ist, weil man eigentlich gar nicht so verkehrt gespielt hat.
Ja, ich meine, am Ende des Spiels gab es ja auch noch ein paar Chancen, tatsächlich nochmal das Ruder rumzureißen. Ne? Also hat man ein paar Runner in Scoring Position einfach mal auf den Bases gelassen, die andernfalls hätten auch reinkommen. Also dann wäre ja das Spiel ganz anders. Das ist Baseball. Das ist, warum wir Baseball natürlich auch lieben. Ne? Es hätte einen Moment kann dann auch einfach mal das ganze Spiel verändern.
Genauso wie ich glaube, wie du schon sagst, ich glaube im 7., 8. und 9. Inning hatte man jeweils 2 Runner in Scoring Position. Und dann kann man bei den Padres-Hittern schon erwarten, dass sie da wen reinbringen. Aber sollte nicht sein. Padres haben sich den Mund abgewischt und haben am heute Nacht weitergemacht. Und da hat sich viel angestaut anscheinend nach dem Spiel 1. Und die Padres haben das Spiel 10-2 gewonnen. Darvish gegen Flaherty auf dem Mount. Darvish mit einem sensationell starken Spiel. Hält die Power-Offense der Dodgers nur bei einem Run. Und die Padres mit 6 Home Runs in der Postseason Franchise Record einfach absolut on fire. absolut heiß gelaufen. Und das, finde ich, ist das passiert bei dem Line-Up. Also, man hat Machado, man hat Tatis, Profa, Solano, das sind alle Spieler, Higashioka, die wenn sie heiß laufen, dann wirklich auch abliefern. Das ist jetzt mal passiert. Und da konnten auch dank des starken Pitchings die Dodgers nicht mithalten. Mhm. Und so konnte es dann so konnte es dann ein 10-2 werden, was die Padres jetzt mit einem guten Gefühl nach San Diego fahren lässt.
Ja, also hätte ich ehrlich gesagt nicht so gedacht, dass, also jetzt ein bisschen vielleicht aus Dodgers Sicht gesprochen, dass man da dann doch so haushoch verliert, aber ein bisschen, also die Padres haben das Spiel letztendlich auch durch die 6 Runs in Inning 8 und 9 wirklich dingfest gemacht. Das muss man schon so sagen. Lange war es, glaube ich, relativ ausgeglichen. Zumindest wenn man so auf den Score schaut. Da stand es dann im sechsten Mal 4-1. Da hätte ich schon gedacht, dass das so ein Dodgers-Team mit Shohei Ohtani, Mookie Betts, Teoscar Hernandez und so weiter da auch noch mal was rumreißen können. Aber sie haben es nicht getan. Ja. Damit steht die Serie 1-1 und bleibt extrem spannend, finde ich.
Mookie Betts, kleiner Side-Fact, seit 6 Postseason-Games ohne Hit.
Oh, wow. Ja. Okay. Das ist ein krasser Side-Fact.
Ja. Wobei,
meinst er du, hätte er wird im nächsten Spiel seinen ersten Hit sammeln? Seit 7.
Ja, lass uns nochmal, ich komme gleich auf die Frage zurück. Ja. Er hätte ja fast, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, einen Home Run geschlagen in dem Spiel. Aber Profa hat den Ball aus den Stands gefischt. Und hat so gecovert, als hätte er den Ball nicht gefangen. Mookie Betts dreht die Runde. Und dann löst Profa es irgendwann auf und hat gesagt: So, Edgy Badge, ich habe den Ball doch in meinem Glove.
Okay, ist ein bisschen ein Arschloch-Move.
Fanden die Padres aber natürlich alle super lustig. Ja. Mookie Betts hat die Welt nicht mehr verstanden, als er im Dugout ankam und sich dachte, was ist jetzt los? Und das war auch, also nicht nur das, die Profa und Dodgers-Geschichte hat noch einen anderen Hintergrund, der war Anfang der Saison, aber angesichts der Zeit springen wir jetzt nicht zurück, um die Fehde irgendwie noch künstlich aufzublasen. Auf jeden Fall werden das keine Freunde mehr. Dodgers-Fans, Dodgers Franchise und Jurickson Profa, das passt nicht mehr zusammen. Das hat sich dann im ganzen Spiel schon abgezeichnet. Jetzt nicht nur bei dieser Home Run Robbery, sondern das Outfield der Padres, abgesehen von Jackson Merrill, war oftmals in Interaktion mit den Stands, ne? Mit den Fans. Tatis hat auch zwischenzeitlich mal angefangen, ein bisschen zu tanzen. Dann hat er denen die Fake Tears gegeben. Also da gibt es ganz viele irre Insta-Videos zu, die jetzt im Nachhinein natürlich gerne geteilt werden aus Padres Sicht, hat aber irgendwann dazu geführt, dass die Stimmung so hochgekocht ist, dass die Dodgers-Fans mit Bällen nach Profa geworfen haben und somit für eine Unterbrechung gesorgt haben. Und da gab es dann Sicherheitsbedenken seitens Profas, der sich ewig drüber aufgeregt hat. Dann wurde noch Trash in Richtung Dugout der Padres geworfen, Müll in Richtung Tatis, der das alles ein bisschen mit Humor genommen hat, aber das Spiel musste unterbrochen werden. Und das ist absolut ein No-Go, finde ich. Gerade mit so einem Baseball in Richtung eines Spielers werfen, der das ja gar nicht sieht, der mit dem Rücken zu dir steht. Das ist echt gefährlich. Und darum gab es eine 8-minütige Unterbrechung. Bei 15 wäre das Spiel abgebrochen worden. Ja.
Ah, okay, auch wild. Ja, davon habe ich tatsächlich ein bisschen was auf Instagram gesehen. Und es war ja kein Einzelfall, wie du schon gesagt hast. Also in Bullpen habe ich gesehen, wurde auch Zeug geworfen. Ich weiß nicht, was da mit den Dodgers-Fans los ist. Geht gar nicht. Geht gar nicht.
Nee, das geht auch nicht. Der Manager der Dodgers hat das ja auch relativ gut gesagt. Er hat das in 1000 Heimspielen oder so. Hat das noch nicht einmal erlebt, er weiß jetzt nicht, was passiert ist und er möchte es auch nie wieder erleben. Gehört auch nicht da rein.
Im Idealfall feiert das die Padres natürlich nochmal auf.
Ja, also du musst mal bei Insta gucken. Ich glaube, ich habe es Niklas auch geschickt. Vielleicht können wir das hier als Reel nach der Folge hochladen. Die Padres haben sich dann erst auf dem Feld versammelt, also alle mit Coaches und Co. Ja. Und danach hat Manny Machado im Dugout eine Ansprache gehalten. Und ohne Ton ist das aber. Und ohne zu wissen, was er da sagt, du bist schon allein von der Körpersprache her hyped. Du willst da rausgehen. Also du weißt, was die Sache geschlagen hat. Die Padres hatten keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja. Die waren richtig sauer. Und das hat sich dann, das stachelt sich an mehreren Fäden auch hoch. Machado hat sein ganz persönliches Problem auch mit Flirty. Die hatten sich auch immer in der Haare. Da gibt's auch so Reels, wo Machado so sagt, ja, lass uns nach dem Spiel auf der Parkinglot treffen, so nach dem Motto. Dann können wir es da klären. Flirty hat dann auch, glaube ich, im 6. Inning, ich weiß es nicht ganz genau, ein bisschen später, oder im 5. Ich weiß es nicht, hat auch Tatis abgeworfen. Ja, immer schwierig. Auf jeden Fall hat das alles nicht dazu beigetragen, dass sich die Stimmung irgendwie entspannt hat. Und ich glaube, da ist jetzt pure Rivalität im Ballpark. Und da werden, also bei den Padres hat man das gemerkt, die werden richtig hyped und mit einer Hasskappe zurück nach San Diego fahren und warten auf die Dodgers. Und ich bin gespannt, wie das nächste Spiel ist. Leider, Westküstenzeiten sind sehr unfreundlich für Deutschland.
Das stimmt.
Aber Spiel 3, Bühler gegen King, für mich ein klarer Vorteil, auch wenn King für die Padres auf dem Mount. Und wenn sie die Serie erfolgreich gestalten wollen, ist das für mich Spiel 3 ein sehr ausschlaggebendes, weil du ein sehr gutes Pitching-Matchup hast und deine Big Three, wenn du so willst, mit Machado, Arraez und Tatis gerade heiß sind. Darum solltest du das zu Hause auch gewinnen. Darum ist mein Tipp, um das abzukürzen, damit wir nicht länger schwafeln, Padres im 4.
Ja. Ja, also für mich, ich bin hin und her gerissen. Ich bin komplett bei dir mit dem Punkt, dass die Padres gerade absolut hyped sind. Allerdings, also ich kann einfach keinen Tipp gegen dieses Dodgers Lineup abgeben. Das geht nicht. Ich habe zu Beginn der Serie 3-0 für die Dodgers getippt. Das ist jetzt natürlich nicht mehr drin. Ich glaube, es wird ein Spiel 5 geben, was dann die Dodgers für sich entscheiden. Einfach der Qualität geschuldet. Von der Sympathie her halte ich es auch dann doch eher mit den Padres aktuell.
Sehr schön. Ja, das kann sich ja schon ab der nächsten Runde ändern. Das waren die Divisionals mit unserer kleinen Preview, Recap, alles in einem heute. Hat Spaß gemacht, oder?
Auf jeden Fall. Und ich bin echt gespannt. Also es wird sich ja heute und morgen schon wieder alles oder vieles vielleicht schon entscheiden. Natürlich nicht offiziell, aber wir haben es ja gesagt, wenn die Tigers zum Beispiel Spiel 2 verlieren, dann ist es eigentlich durch. Ja. Deswegen, es bleibt super spannend. Und ich glaube, wir haben einige Spiele jetzt die nächsten Tage vor uns, auf die wir uns sehr freuen können. Und
ja, definitiv.
Wo wir wieder mal Bluthochdruck in der Nacht haben werden.
Postseason, einfach eine schöne Zeit im Jahr. Wir sind weiter in Oktober ready, habe ich es letzte Folge genannt. Was bleibt noch zu sagen? Genießt die Postseason, drückt euren Teams die Daumen. Falls eure Teams nicht mehr dabei sind,
dann feuert einfach die Phillies an.
Ja, genießt einfach objektiv geilen Baseball. Sucht euch vielleicht das Team mit dem schönsten Vibe oder mit dem zweitschönsten Vibe. Lukas, letzte Worte.
Ja, macht's gut. Haltet die Ohren steif und wir hören uns demnächst. Bis dahin.
Tschüssi.